begrüße Sie sehr herzlich zum heutigen Kepler-Salon, der so auf den ersten Blick drei Namen im Titel bzw. in der Ankündigung trägt. Das ist Christine Geier, das ist Leopold Novak und das ist Anton Bruckner, aber auch vieles mehr. Bevor wir in dieses Thema aber hineingehen, Sie wissen die üblichen Worte zu Eingangs des Salons. Der Salon ist getragen von Subventionsgebern durch Stadt und Land. Dafür sind wir sehr dankbar. Der Salon lebt aber auch vom Verein der Freunde des Kepler-Salons. Man kann diesem Verein beitreten. Entsprechende Formulare finden sich im jeweiligen Programm, Quartalsprogramm. Die Bar ist momentan in den Händen des Kepler-Salons. Das heißt, alles, was Sie an der Bar konsumieren, kommt dem Salon und auch unserer Möglichkeit, gute Gäste einzuladen. Ich bitte Sie auch in der folgenden Publikumsdiskussion, wenn Sie uns mit einer Wortspende bereichern, dass Sie das Mikrofon verwenden, weil der Kepler-Salon auch immer aufgezeichnet wird. Mein Name ist Karin Wagner und an meiner Seite sitzt Christine Geier. Als ich Ihre Biografie gelesen habe, fand ich schon sehr außergewöhnlich nach sozusagen technischer Ausbildung bzw. Ausbildung im IT-Bereich, in der Computerbranche und EDV-Branche und dort auch tätig gewesen zu sein. Ein Schwenk in die Musikwissenschaft, ein Schwenk, der wahrscheinlich auch vom Wirken Ihres Vaters Leopold Novak geprägt
ganz
war.
Ganz sicher, ja.
Und sie hat ein Buch im Mai 2018 veröffentlicht über ihren Vater. Das Buch trägt den Titel War es nur Anton Bruckner?
Nein, das Buch.
Das ist das Salontitel, Entschuldigung. Das Buch heißt Wissenschaftler, Lehrer und Musiker. Und ich freue mich sehr, Sie heute hier zu haben. Wir haben einander im Zuge eines Symposiums zu Anton Bruckner auch kennengelernt. Und es ist schön, dass wir heute wieder einander sehen. Ja. Und ich freue mich sehr auf Ihre Ausführungen.
Vielen Dank. Auch ich darf Sie noch recht herzlich begrüßen. Und mich für die Einladung in den Kepler-Salon bedanken, für die Möglichkeit, hier der Frage nachzugehen, war es nur Anton Bruckner, Herr Novak? Der Name Novak ist in der Musikwissenschaft und im internationalen Konzertbetrieb untrennbar mit Anton Bruckner verbunden. Die Gesamtausgabe der Werke Anton Bruckners war zweifellos Novaks Lebenswerk, dass er bis auf wenige Bände fertigstellen konnte und bei dem er bis wenige Wochen vor seinem Tod seinen Nachfolgern noch mit Unterstützung und Rat zur Seite stand. Allerdings die Frage, warum stellt sich eigentlich die Frage danach zu fragen, warum war es nur Anton Bruckner? Die Antwort auf diese Frage, Leopold Novak war ein stiller Mensch und ein introvertierter Wissenschaftler. In seiner Bruckner-Biografie aus dem Jahr 1964 schreibt Novak, ich zitiere, er trug seine eigene Welt in sich, sein Künstlertum, und darin war er nicht seiner Zeit verhaftet. Nicht den Jahren seiner Geburt noch denen seines Reifens oder der Vollendung. Hier stand er allein. Zitat Ende. Ich weiß nicht, ob es Novak bewusst war, dass er hier nicht nur über Anton Bruckner, sondern auch über sich selbst geschrieben hat. Ab den 1950er Jahren, er war damals schon 4 Jahre lang Direktor der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, beschäftigte er sich intensiv mit der Herausgabe der Gesamtausgabe. Aber was war vorher? Einer meiner Lehrer an der Universität Wien auf die Frage nach Leopold Novak, also der Novak war mit Sicherheit die graue Eminenz der katholischen Kirchenmusik in Österreich im 20. Jahrhundert. Und da hat er recht. Die Kirchenmusik beschäftigte Novak von Kindheitstagen an sein ganzes Leben lang, ähnlich intensiv wie später Anton Bruckner. Aber andere Forschungsgebiete, wie der gregorianische Choral, Die Liebe zur weltlichen Musik der Renaissance, verbunden mit den historischen Serenaden auf Burg Kreuzenstein, die Kirchenmusik insgesamt oder seine umfangreichen Forschungsarbeiten rund um Josef Haydn sind nicht allen bekannt und sind es wert, ein bisschen näher betrachtet zu werden. Bevor ich aber damit beginne, ein Blick auf Nowaks Kindheit. Der Vater, Leopold Nowak Senior, war ein böhmischer Schneidermeister aus Bohutice. Er kam Ende des 19. Jahrhunderts nach Wien, um hier sein Schneidergewerbe gewinnbringend ausüben zu können. Die Mutter Clara Nowak, geborene Brich, stammte aus Stiefern in Niederösterreich, nahe Gas am Kamp. Sie war Lehrerin. Am 17. August 1904 wurde den beiden der Sohn Leopold Anton Nowak geboren. Als der Knabe 8 Jahre alt war, starb die Mutter. Das Kind kam darauf in den katholischen Jünglingsverein Maria Hilf und in die dort angesiedelte Musikschule, die unter der Leitung von Dominik Josef Petterlini war. Dominik Josef Petterlini war eine Persönlichkeit, die Anfang des 20. Jahrhunderts das Wiener Konzertleben mit seinen Sängerknaben nachhaltig geprägt hat. Katholischer Jünglingsverein, solche Vereinigungen gab es um diese Zeit viele in Wien, war ein sehr häufiges Vereinsleben, das sich zum Ziel gesetzt hat, jungen Männern nach der Schulpflicht einen rechten Weg in ein christliches Leben zu ermöglichen. In der Musikschule konnten auch schon Kinder eingeschrieben werden, da waren die Kinder noch während der Schulzeit aufgenommen. Hier bekam Nowak zunächst einmal eine katholische Erziehung angedient und die erste musikalische Ausbildung bei Dominik Josef Petterlini. 2 Jahre Ausbildung zum Sängerknaben im Chorgesang, verpflichtend Klavierunterricht, Geigenunterricht, ebenso verpflichtend war die Orgel. Allerdings bekamen die Knaben für die Orgel keinen Unterricht. Sie mussten aus dem Klavierspiel heraus sich an der Orgel betätigen. Nowak nahm aus der Zeit, als er Sängerknabe war, lebenslang prägende Eindrücke von Konzertaufführungen, die er in diesem Umfeld erleben durfte, mit. Er spielte insgesamt 6 Instrumente. Klavier, Cembalo, Orgel, Geige, Bratsche und Blockflöte. Mit 17 Jahren, als er noch in die Mittelschule ging, war er am Orgelspiel so weit, dass er im Gottesdienst freie Improvisation spielen konnte. Und im selben Jahr, mit 17 Jahren, 1921, bekam er einen Anstellungsvertrag als Organist bei den Franziskanern in Wien. Nach der Mittelschule begann er das Studium der Musikwissenschaft an der Universität Wien bei Guido Adler. Harmonielehre und Kontrapunkt studierte er bei Franz Schmidt und Louis Didet an der Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Nach seiner Dissertation im Jahr 1927 wurde er am Institut für Musikwissenschaft als Assistent angestellt und blieb dort bis 1946 als Assistent tätig. Guido Adler und Dominik Josef Petterlini blieben für ihn lebenslang prägende Lehrer und Persönlichkeiten, denen er bis zu seinem Tod ehrendes Angedenken bewahrte. Ich habe vorhin den gregorianischen Choral erwähnt. Der Sängerknabe lernt das Choralsingen in der Musikschule bei Petterlini, in der Praxis. Er hat noch keine Ahnung von Begriffen wie Finalis, Plagala oder authentischer Kirchenmodus. Er kann wahrscheinlich die schwarze von der weißen Mensuralnotation noch nicht unterscheiden, aber er kann Choral singen. Und der junge Wissenschaftler beschäftigt sich nach seinem Studium mit dieser Materie in der Theorie. Nach seiner Habilitation im Jahr 1932 wählt er den Gregorianischen Choral als Thema seiner Antrittsvorlesung. Ein vielbeachteter Vortrag zum Thema der Gregorianische Choral, sein Leben in der Vergangenheit, Geschichte und Gegenwart. Ein umfangreicher Vortrag, für den ausnahmsweise, muss man sagen, eine umfangreiche Dokumentation vorhanden ist. Er hatte nämlich die Eigenschaft, seine Vorträge und Vorlesungen nur als Konzept festzuhalten und im Übrigen völlig frei zu sprechen. Für diesen Vortrag gibt es eine komplette Dokumentation, die gemeinsam mit dem gesamten Nachlass in der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek aufliegt. Für ihn war der Choral nicht Musik zur Messe. Für ihn war der Choral selbst Liturgie und liturgische Handlung. Einige Aufsatzthemen, Formprinzipien im gregorianischen Choral, der gregorianische Choral und die liturgische Bewegung, Aufgaben der Choralwissenschaft in Österreich oder ein Sängerknabe, der gregorianische Choral und die Musikwissenschaft. In diesem hält er Rückblick auf seinen eigenen Werdegang als Sängerknabe, Wissenschaftler, der sich mit dem gregorianischen Choral beschäftigt. Und dieses Thema war auch Thema zahlreicher Vorlesungen an der Universität und in der Katholischen Akademie. Die Musik der Renaissance war für ihn ein ganz wesentlicher Forschungsbereich. Er hatte das auch als Dissertationsthema gewählt, nämlich das deutsche Gesellschaftslied bei Heinrich Isaac, Heinrich Fink und Paul Hofheimer, das er auf Anraten Guido Adlers bearbeitet hat. Er hat sich die Unterlagen und die Quellen für dieses Thema aus Breslau, Augsburg und München per Post schicken lassen, hat die Noten abgeschrieben und hat diese Originale per Post wieder zurückgeschickt. Das ist ein Vorgang, von dem heutige Musikwissenschaftsstudenten nur träumen können. Das kann man sich heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das möglich sein kann. Anfang der 30er Jahre tritt eine Persönlichkeit in sein Leben, nämlich der Dirigent, Komponist, Chormeister des Deutschen Volksliedvereins Hans-Heinz Scholtis. Und die beiden verbindet die Liebe zu dieser Renaissance-Musik. Sie richten gemeinsam verschiedene Konzerte aus, aber nicht nur das. Sie suchen nach einem geeigneten Ort, diese Musik zum Klingen zu bringen. Und sie finden diesen Ort im Innenhof der Burg Kreuzenstein nahe bei Wien. Diese historischen Serenaden auf Burg Kreuzenstein waren für Leopold Novak ein ganz wesentlicher Faktor seiner musikwissenschaftlichen Tätigkeit. Er hat jeweils die Programme zusammengestellt. Er hat gemeinsam mit dem Chor der Wiener Kammersingvereinigung, die anfänglich von Hans-Heinz Scholtis dirigiert wurde, gemeinsam durchgeführt. Er hat jeweils die einführenden Worte gesprochen. Und es wurden dort hauptsächlich Musik der niederländischen Schule aufgeführt. Also Paul Hofheimer, Heinrich Isaac, Jacobus Gallus, Orlando di Lasso oder auch Zeitgenössisches. Einmal wagte man sich an Kompositionen von Hans Bauernfeind, Josef Lechtaler und Paul Angerer. Die erste Serenade fand im Jahr 1932 statt. Während des Krieges und danach gab es eine Unterbrechung von insgesamt 10 Jahren. Und Novak sorgte immer für die einführenden Worte und tat dies ein letztes Mal im Jahr 1982 zur 50-Jahr-Jubiläum der historischen Serenaden auf Burg Kreuzenstein. Eine Komponistenpersönlichkeit, die Novak genauso intensiv wie Anton Bruckner beschäftigt hat, ist Josef Haydn. Er verfasste im Jahr 1951 eine viel beachtete Biografie, die 3 Auflagen erfuhr, in der musikwissenschaftlichen Welt hochgeschätzt wurde. Sie ist in althergebrachten Biografiestil abgefasst, der heute leicht befremdlich wirkt. Dennoch ist es recht interessant und leicht zu lesen. Darüber hinaus gibt es zu Josef Haydn zahlreiche Aufsätze zu Leben und Werk. Eine enge Zusammenarbeit verband Novak mit Anthony van Hoboken, der in Zusammenarbeit mit Novak das berühmte Hoboken-Verzeichnis, Werkverzeichnis für Josef Haydn erstellt hat. Er hat für die Einrichtung des Haydn-Geburtshauses in Rohrau im Jahr 1959 gesorgt, zum Haydn-Jahr 1959, und hat auch 1959 die Haydn-Ausstellung in der Nationalbibliothek kuratiert. Ich möchte jetzt einen Aufsatz zum Thema nehmen, um Ihnen einen Wesenszug Novaks nahezubringen, nämlich jenen, wie ist er umgegangen, wenn er an eine Situation kam, die nicht seinem Weltbild entsprochen hat, die nicht seinem Katholizismus entsprochen hat. Wie hat er sich solchen Situationen gestellt? Im Aufsatz Haydn als Christ spricht er über das Benehmen zum Mitmenschen, die christliche Nächstenliebe. Und da heißt es zum Thema Frauen, ich zitiere: Liegt so im richtigen Benehmen zu den Mitmenschen ein gutes Stück Christentum, dann darf man an der heiklen Frage von Haydns Verhältnis zu den Frauen nicht vorübergehen. Des Meisters eigene Ehe, die ja keine ganz glückliche gewesen ist, und vor allem seine Beziehungen zu Luigia Polzelli, denen ein Sohn Antonio entsprossen sein soll, sind geeignet, dieses Christentum falschen Nachreden auszusetzen. Dazu ist wohl nur eines zu sagen: Rechtmäßig urteilen darüber dürfte nur der, der so fromm ist wie Haydn und der eine mindestens gleich große Zahl von so unsterblich schönen Kompositionen der Welt hinterlässt wie Haydn. Kann dies aber einer wirklich, dann wird er schweigen, denn dann weiß er um die Kräfte des Genius und weiß auch, dass Gott allein berechtigt ist, in solchen Dingen zu richten. Zitat Ende. Ich gestehe ganz ehrlich, ich war vollkommen verblüfft, wie ich das gelesen habe, denn ist das Genie der christlichen Nächstenliebe enthoben oder hat es sich den katholischen Pflichten einer aufrechten Ehe nicht zu halten? Wann immer Novak an solche Situationen kommt, lässt er es an einer klaren Stellungnahme fehlen und übergibt das Urteil an den lieben Gott. Ebenso merkwürdig ist sein Umgang mit der skurrilen Geschichte um Haydns Schädel, der ja nach Haydns Tod aus dem Sarg geraubt wurde, um im Zuge der Galschen Schädellehre festzustellen, ob man anhand des Gehirns das Genie erkennen kann, und der dann 1954 nach langen Irrfahrten in der Bergkirche endgültig beigesetzt wurde. Ich habe selbst Jahre nach Novaks Tod von dieser Geschichte erfahren und ich denke, dass es einen Forscher, einen musikwissenschaftlichen Forscher, der sich so intensiv mit Haydn beschäftigt hat, eigentlich hätte interessieren müssen. Es gibt nur eine Randbemerkung im Nachwort zur ersten Auflage seiner Haydn-Biografie. Musik ist eine heilige Kunst. Dieses Zitat hat ihn immer wieder berührt, hat ihm unglaublich gefallen. Es stammt aus dem Vorspiel zur Oper Ariadne auf Naxos. Hugo von Hofmannsthal legt dem Komponisten diese Worte in den Mund, die von Richard Strauss so genial vertont wurden. Und damit kommen wir auch schon zur Kirchenmusik. Die ersten intensiven Kontakte hatte das Kind als Sängerknabe, davon habe ich schon gesprochen. Die langjährige Zugehörigkeit zu katholischen Vereinen ist ebenfalls ein Ausdruck seiner Hinwendung zur Kirchenmusik. Als er dem katholischen Jünglingsverein entwachsen war, kam er in den Verein Logos, akademischer Verein zur Pflege christlicher Weltanschauung. Kardinal Initzer berief ihn nach dem Krieg in die Diözesankommission für Kirchenmusik und in die katholische Akademie. Nowak war verantwortlich für die Organisation des zweiten internationalen Kongresses für katholische Kirchenmusik in Wien im Jahr 1954 und er war einige Jahre Präsident der Vereinigung Una Voce, die sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil darum angenommen hat, ob es nicht doch vielleicht möglich wäre, die lateinische Liturgie in der Messe beizubehalten, was, wie wir wissen, ja nicht gelungen ist. Ende der 30er Jahre lernt Leopold Nowak das Fräulein Paula Barton kennen. Die junge Frau war eine sehr aktive, tüchtige, resolute Person und es war schon bald klar, dass die beiden heiraten würden. Nur die junge Frau ließ ihren Bräutigam keinesfalls im Unklaren über ihren Zugang zu seiner Wissenschaft und setzte ihm vor der Ehe auseinander, dass sie mit seiner Wissenschaft eigentlich gar nichts anzufangen weiß. Die beiden haben geheiratet. Sie organisierte seinen Alltag, sie kümmerte sich um die Finanzen der Familie, sie war Steuerberaterin, selbstständige Steuerberaterin. Sie schirmte ihn ab, sie schrieb viele von seinen Manuskripten ins Reine, aber sie hatte keinen Zugang zu seiner Arbeit. Und obwohl sie viel geschrieben hat, dürfte sie sich nie mit dem Inhalt auseinandergesetzt haben, was sie hier geschrieben hat. Sie unterstützte ihn bei seinen Reisen. Die Bruckner-Forschung bedingte natürlich zahlreiche Reisen nach Linz, nach Ansfelden, St. Florian, Kremsmünster, Wien-Tag, an alle Orte, in denen Bruckner in Oberösterreich gewirkt hat. Und hier, ich muss dazu sagen, Nowak selbst hatte keinen Führerschein, also ist immer sie gefahren. Und hier komme ich jetzt zu einer weiteren Art und Weise, wie man sich Leopold Nowak nähern kann, nämlich zu humoristischen. Sein lieber Freund und ehemaliger Leiter des musikwissenschaftlichen Verlages, der die Gesamtausgabe herausgibt, Dr. Herbert Fock, hat Leopold Nowak zum 85. Geburtstag ein Geschenk gemacht. Er hat ihm eine Parodie geschenkt auf das bekannte Wiener Lied von Hugo Wiener, aber der Nowak lässt mich nicht verkommen. Sie kennen es wahrscheinlich alle in der unvergleichlichen Interpretation von Cissi Kraner. Und in dieser Parodie hören sich die Reisen wie folgt an. Das Nowak-Auto fuhr zu Forschungszwecken jahr ein nach Linz, die Westbahnstrecken. Und über Linz hinaus sind zu vermelden nur die paar Kilometer bis ans Felden, St. Florian. Dass das Stift wunderbar ist, ist klar, nur sonst es wem, der dort jedes Jahr ist. Es lockt der Süden, lockt der Osten, Norden. Aber mit Nowak nix wie Linz ist worden. Kommen wir zur Bruckner Gesamtausgabe. Im Jahr 1937, die Gesamtausgabe war in Arbeit bei Robert Haas und Alfred Orell. Im Jahr 1937 schied Alfred Orell wegen unüberbrückbarer Differenzen aus der Zusammenarbeit aus und Robert Haas holte Leopold Nowak als seinen Assistenten, Nowak war damals noch am Institut für Musikwissenschaft angestellt, in die Arbeit an der Bruckner Gesamtausgabe. Der Direktor der Musiksammlung, Nowak war ab 1946 in dieser Position, hat in der Nachfolge von Robert Haas die Gesamtverantwortung für diese Gesamtausgabe übernommen. Und Novak hatte sich zum Ziel gesetzt, alle Fassungen Brucknerscher Symphonien als eigene Partituren herauszugeben und damit auch jene Fassungen, die Robert Haas erstellt hat, in gewisser Weise zu korrigieren. Robert Haas hat nämlich von der 2. und der 8. Symphonie eine Mischfassung erstellt, jeweils aus der 1. und 2. Fassung von Bruckner, die zwar heute noch gerne aufgeführt werden, die Novak aber als wissenschaftlichen und zu Recht als wissenschaftlichen Fehler betrachtet hat. Und diese verschiedenen Fassungen, die können einen Forscher schon ziemlich herausfordern. Christian Thielemann schreibt in der Zeitung der Gesellschaft der Musikfreunde im Jänner, Zitat, angesichts dessen, was Bruckner selbst an teilweise grundlegend verschiedenen Versionen vorgelegt hat, sollten wir statt von bloß 9 eher von 16 verschiedenen Symphonien sprechen. Und Thielemann hat recht. In Novaks Gesamtausgabe finden sich tatsächlich 16 Partituren zu Bruckner Symphonien. Und auch dazu hat Herbert Fock in seiner Parodie auf das Hugo Wiener Lied eine Meinung. 9 Symphonien, das kostet mich nur an Lacher, denn 20 Partituren fast sind das nachher. Ja, hat der Bruckner gewusst, was er da drin hat, dass er die Symphonien 2-3 Mal geschrieben hat? Von Nummer 5, 6, 7, welch Unterlassung. Gäbe es wirklich keine einzige zweite Fassung? Die werden in Bibliotheken sich verstecken. Aber der Novak wird es schon noch entdecken. Zu 5, 6, 7 hat Novak keine zweite Fassung entdeckt. Es gibt nämlich wirklich tatsächlich keine. Er hat aber schon einiges entdeckt, nämlich unter anderem zur 3. Symphonie ein 2. Adagio, das als für sich stehender Satz aufgeführt werden kann, den er vervollständigt und zusammengestellt hat und der 1980 von den Philharmonikern unter Claudio Abbado uraufgeführt wurde. Nun kann man die Gesamtausgabe, wie gesagt, wissenschaftlich betrachten, man kann sie humoristisch betrachten. Es gibt noch einen anderen Blickwinkel auf die Gesamtausgabe, nämlich meinen. Ich habe in dem Buch auch einige Erinnerungen an die Arbeit meines Vaters, an meine Familie festgehalten und ich habe auch meinen Blickwinkel zur Bruckner Gesamtausgabe festgehalten. Der Vater beschäftigt sich viel mit Anton Bruckner, er ist der Herausgeber der neuen Gesamtausgabe. Das wusste ich schon als Volksschulkind, als ich noch nichts von Bruckner und schon gar nichts von einer Gesamtausgabe verstand. Ich wusste nur, dass sich die meiste Arbeit in der Abgeschiedenheit von Vaters Arbeitszimmer abspielte. Manchmal, wenn die Türe offen war, erblickte ich auf seinem Schreibtisch grüne Blätter mit weißen Noten. Er saß darüber gebeugt und brachte mit Rotstift kleine Korrekturen an. Im Laufe der Jahre vermeinte ich zu verstehen, worin die Arbeit an einer Gesamtausgabe bestand. Korrektur der Grünabzüge, die der Notenstechner Herr Fleißner brachte und nach einiger Zeit korrigiert wieder abholte. Dieses unvollständige Bild von der Arbeit an einer Gesamtausgabe hatte ich viele Jahre. Selbst im Zusammenhang mit meiner Musikmatura bekam ich keine weiterführenden Einblicke. Im Studium nun ergab sich im Rahmen einer Lehrveranstaltung über die Musik im Nationalsozialismus in Wien für mich die Möglichkeit, eine Arbeit über die Anfänge der Bruckner-Ausgabe zu erstellen. Ich begann mich mit Begeisterung dieser Geschichte anzunehmen und es dauerte nicht lange, da eröffneten sich mir in der verwendeten Literatur die nationalsozialistischen Einflüsse auf die Arbeit an der Gesamtausgabe. Ich erfuhr von der Verehrung Adolf Hitlers für Anton Bruckner, von der finanziellen Unterstützung, die die Reichsmusikkammer dem Projekt zur Verfügung stellte und überhaupt von der NS-ideologischen Vereinnahmung der Musik Anton Bruckners. Und ich konnte nur mehr staunen. Nie hatte mein Vater auch nur den kleinsten Hinweis auf diese Umstände gegeben. auch in seiner Abhandlung über die Geschichte der Gesamtausgabe aus dem Jahr 1982 schrieb er nur von, Zitat, politischen Zeitereignissen des Jahres 1938, Zitat Ende. Erst zu diesem Zeitpunkt dürfte sich mein Bild von den näheren Umständen, die zu einer neuen Gesamtausgabe Anlass gegeben hatten, endgültig vervollständigt haben. Aber eine große Frage: Warum Anton Bruckner? Warum kam Nowak nicht nur über die Gesamtausgabe zu Anton Bruckner? Denn Anton Bruckner war für ihn, man kann fast sagen, so etwas wie ein Lebensmensch. Bruckner wurde verehrt, geschätzt, in den Himmel gehoben. Und wenn man dann näher auf die beiden Lebensläufe schaut, fällt auf, dass es auffallende Parallelen gibt. Sie stammten beide aus einfachen Verhältnissen. Bruckner war der Sohn eines Lehrers, Nowak der Sohn eines einfachen Schneidermeisters. Beide verloren in der Kindheit einen Elternteil. Nowak war 8 Jahre alt, als seine Mutter starb, Bruckner 13, als er seinen Vater verlor. Und beide kamen danach in katholisch geprägte Umgebungen zur ersten musikalischen Ausbildung. Für Bruckner war es St. Florian, für Nowak war es der katholische Jünglingsverein mit der Musikschule von Dominik Josef Petalini. Beide schätzten sie die freie Improvisation an der Orgel. Und da schreibt schreibt Nowak, ich zitiere, verließ Bruckner sie, die Orgel, nach weltvergessenem Spiel, Gottesdienst oder Üben, dann ging es wieder hinunter in das kleine tägliche Leben mit Schulkindern, mit den Sorgen um die Zukunft, um sein berufliches Weiterkommen und sein Lebensziel überhaupt. Zitat Ende. Und wenn Nowak von der Orgel kam, von einer Aufführung als Sängerknabe oder nach einer freien Improvisation, dann ging es für ihn zurück in die Enge der väterlichen Schneiderwerkstatt. Beide bewahrten sich ihr ganzes Leben lang kindlichen Glauben und ebensolche Frömmigkeit, die ihnen in der Kindheit vermittelt wurde. Und diese Frömmigkeit erfuhr im gesamten Leben, ich kann hier nur für Nowak sprechen, Bruckner vermutlich auch, aber die erfuhr keinerlei Weiterentwicklung und keine Veränderung. Sie waren beide gute Schüler mit ausgezeichneten Noten. Und beide wurden als Lehrer von ihren Studenten meist hoch geschätzt. Ich sage bewusst meist, weil Leopold Nowak warf man in seinen Vorlesungen oft vor, dass er unwissenschaftlich vorgegangen wäre, vom Thema abgekommen und dann meistens beim Mozart-Requiem oder Anton Bruckner gelandet ist. Diese auffallenden Gemeinsamkeiten trugen sicherlich zum empathischen Empfinden Nowaks für Bruckner bei. Sein Bruckner-Bild veränderte sich im Laufe seines Lebens auch nicht. In seinen Arbeiten sind 2 Zugänge zu erkennen: entweder Vertiefung in die elementaren Strukturen einer Komposition oder er verklärt sein Idol oft in sentimental zu nennenden Formulierungen. Nowak ließ keine Änderung oder gar Kritik an seinem Bild Anton Bruckners an sich heran. Bei einem Symposium im Jahr 1977 hielt Erwin Ringel in Linz einen vielbeachteten Vortrag über Anton Bruckner. Leopold Nowak wohnte diesem Vortrag nicht bei, denn, Zitat, ich lass mir meinen Bruckner nicht verringeln. Zitat Ende. Die Gründung des Anton Bruckner Instituts im Jahr 1978 durch seinen Nachfolger Franz Grasberger zur Suche nach einem neuen Bruckner-Bild verstörte Nowak extrem. Erst in hohem Alter war es ihm möglich, das Anton Bruckner Institut emotionslos zu betrachten und die Spannungen abklingen zu lassen. Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass Nowak an der Universität keine Vorlesungen über Anton Bruckner gehalten hat. Er wollte offensichtlich seinen Bruckner für sich behalten und nicht an die Studenten weiterleiten. In der katholischen Akademie gab es 2 oder 3 Vorlesungen über Anton Bruckner, aber auch nicht mehr. Wenn man speziell in Oberösterreich über Anton Bruckner und Leopold Novak spricht, dann darf eine jahrelang gepflegte Freundschaft nicht fehlen, nämlich jene mit dem Bildhauer Franz Forster aus St. Florian. Die beiden lernten sich 1958 anlässlich einer Aufführung einer Bruckner-Symphonie in St. Florian kennen und es verband sie bald eine enge Freundschaft. Franz Forster war für Novak gleichsam ein Mittler zu seinem verehrten Meister, denn Forster konnte im Jahr 1921 bei der ersten Umbettung Bruckners den offenen Sarkophag sehen, konnte Bruckners Kopf und die Reste der Gesichtszüge sehen. Und allein die Tatsache, dass dieser Mann Bruckner gesehen hat, war für Novak einfach großartig. Und das war jener Mensch, er hat Bruckner gesehen. Der Kontakt zur Familie Forster war sehr intensiv. Die beiden verband wirklich und auch die beiden Familien eine enge Freundschaft, die über den Tod des Bildhauers hinausgegangen ist und auch über den Tod Leopold Novaks, und sie besteht bis heute. Und ich freue mich, dass praktisch die ganze Familie Forster heute kommen konnte. Ja, kommen wir noch einmal zur Frage, war es nur Anton Bruckner, Herr Novak? Nein, dass es das nicht war, haben wir gehört. Aber auch Herbert Fock hat in seiner Parodie eine Antwort auf diese Frage. Der Novak ist ein Fachmann, ein Potenter. Und über alles und jedes schreiben könnt er. Jedoch mit Niederländern oder Neumen darf er nichts haben, darf höchstens davon träumen. Auch Seitensprünge zu Mozart und zu Haydn und Extratouren zu Schubert sind zu meiden. Er hätte sogar am Brahms sich vorgenommen, aber der Bruckner? Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auf eine angeregte Diskussion.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Blicke der Tochter und die Blicke der Musikwissenschaftlerin. Und da möchte ich gleich anknüpfen mit einer Frage. So ein Buch zu schreiben ist etwas, das einen jahrelang beschäftigt. Da geht es einmal darum, überhaupt Quellen zu haben, Material zu haben. Es geht darum, eine Struktur zu entwerfen. Es geht darum, abzuwägen, was verwendet man nicht. Jetzt sind Sie zum einen die Tochter, zum anderen die Musikwissenschaftlerin. Wie ist es Ihnen da gegangen mit Nähe und Distanz zum Stoff?
Das ist eine sehr wesentliche und interessante Frage. Ich muss einmal dazu sagen, mir hat die Arbeit die gesamten 5 Jahre hindurch uneingeschränkt Freude gemacht. Ich habe nie irgendwie die Empfindung gehabt, lieber doch nicht oder das ist zu viel oder so weiter. Ich habe gerne daran gearbeitet. Ich habe viele Dinge gefunden, die selbst die Familie nicht wusste aus seinem Nachlass. Ja, und wie ging es der Tochter dabei? Es war schon zeitweise ein Wechselbad der Gefühle. Es kam zum Teil, ich sage es ganz ehrlich, Zorn. Wirklich Zorn. Bitte, warum hast du nie davon gesprochen? Warum wissen wir das nicht? Es kam natürlich auch Trauer über den Verlust des Wissenschaftlers und des Vaters, der so viel mit ins Grab genommen hat, ohne es seiner Familie zu eröffnen. Aber es war nie wirklich schwierig. Denn wenn mich diese Emotionen gepackt haben, dann habe ich es gespürt und dann habe ich gewusst, okay, jetzt ist es, lass das so stehen, lass es abklingen und dann ist es wieder weitergegangen.
Und die Situation der Quellen?
Die Situation der Quellen, ja. Die Hauptquelle liegt in der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek. Das sind seine gesammelten Aufsätze, Manuskripte, Forschungsarbeiten zur Dissertation, zur Habilitation, zu seinen Büchern. Das ist ein Nachlass im Umfang von etwas mehr als 800 Katalognummern. Da muss ich sagen, habe ich am Anfang schon ein bisschen gestöhnt, weil ich mir gedacht habe, da muss ich jetzt durch. Gut, ging leichter als ich dachte. Also die Musiksammlung sind die hauptsächlichen Quellen. Dann gibt es Quellen in der Akademie der Wissenschaft, im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde. Im Institut für Musikwissenschaft habe ich einiges gefunden. Und eine ganz wesentliche Quelle sind seine Tagebücher aus der Jugendzeit, die zur Gänze erhalten sind und die eigentlich niemand bislang angeschaut oder durchforstet hat. Ja, und da kommt man auf Nowaks Schrift. Und die ist ein kleines Problem, eine kleine Herausforderung. Ich werde versuchen, sie Ihnen zu zeigen. Na? Wie komme ich hier auf die Bilder? Okay, lassen wir das später. Er hat in minuskel kleiner Kurrentschrift geschrieben, die nicht 100% die Kurrentschrift war, weil er auch Elemente der Lateinschrift hineingepackt hat. Und das war oft sehr mühsam zu lesen, aber wenn man sich einmal eingelesen hat, dann geht das schon. Und über seine Jugendzeit, über die wir, und ich sage jetzt wir und meine damit meine Familie, überhaupt nichts wussten, haben wir eigentlich aus den Tagebüchern das meiste erfahren.
Ich möchte mich da kurz einklinken, weil das ist mir ja auch vertraut als Forscherin, wenn man mit so persönlichem Material arbeitet. Ja. Ist man überhaupt dazu ermächtigt, solche Sachen zu lesen? Natürlich, sie liegen in einem Archiv. Aber das funktioniert vielleicht ein bisschen leichter, wenn man nicht verwandt ist, schon gar, wenn man nicht die Tochter ist, weil doch einfach hier ein Abstand gegeben ist. Ist das nicht ein noch anderes Gefühl, in die Intimsphäre hineinzugehen, wenn es der eigene Vater ist?
Ja, sicher. Und da fällt mir also jetzt eine Situation ein. Wie ich angefangen habe, in der Nationalbibliothek, in der Musiksammlung zu arbeiten und dort im Lesesaal das erste Mal seine Werke vor mir hatte und ich mache diese Mappe auf und sehe drinnen seine Handschrift, war mein erster Gedanke, bitte, was soll das hier, das gehört ja mir. Mhm. Ja, das war wirklich der erste Gedanke, das darf ich mir da jetzt mit nach Hause nehmen und das gehört mir. Dem ist natürlich nicht so. Und ich habe im Anfang auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wenn ich diese Dinge kopieren wollte. Da haben mich noch nicht alle gekannt. Als rechtmäßige Erbin bin ich natürlich berechtigt, diese Dinge zu kopieren. Für andere liegt noch der Schutz der 70 Jahre nach dem Tod drauf. Also jemand anderer darf das nicht kopieren. Und das hat eine Zeit lang gedauert, bis das alle Mitarbeiter im Lesesaal wissen. Und ich habe mich auch daran gewöhnt und konnte das dann natürlich auch annehmen, dass das jetzt rechtmäßig hier in der Nationalbibliothek liegt. Was die Tagebücher anbelangt, da muss ich sagen, das war irgendwie spannend. Hm. Das habe ich gern gelesen und das war irgendwie spannend, da dahinter zu kommen. Ja, was der 14-Jährige zum Teil, was der erlebt hat, was der gemacht hat, was der erlebt hat, das ist war eine ganz merkwürdige Erfahrung. Interessant ist vielleicht auch, dass Nowak im Jahr 1939 aufgehört hat, Tagebücher zu schreiben. Es gibt danach nur mehr seine Kalenderblätter mit Einträgen von Terminen, Theaterbesuche und sonstige Termine, aber es gibt keine Tagebücher mehr. Er hat offensichtlich, wie er geheiratet hat, vieles hinter sich gelassen, was er vorher gerne gemacht hat. Er hat auch aufgehört, regelmäßig zu musizieren, was wir alle bis heute nicht verstehen, weil die Möglichkeit hätte er gehabt, nur er hat sie nicht wahrgenommen. Das sind Fragen, es sind natürlich Fragen geblieben, für die wir keine Antworten gefunden haben. Ganz klar. Er war ein stiller Mensch, ein introvertierter Wissenschaftler. Und da bleibt vieles unbeantwortet.
Jetzt ist mir in Ihren Ausführungen vorher das einfach auch markant erschienen, dass er über 1938, dass er da sich nicht näher auslässt.
Nein.
Haben Sie eine Idee, warum?
Mag
eine brisante Frage sein und ist eine Frage, die sich vielleicht auch nicht beantworten lässt.
Ich weiß nicht, ob sie sich beantworten lässt. Sagen wir mal so, er war ein absolut durch und durch unpolitischer Mensch, was relativ merkwürdig ist, wenn man überlegt. Er ist 1904 auf die Welt gekommen, er hat die Monarchie erlebt, er hat den Kaiser erlebt, er hat den Ersten Weltkrieg erlebt, den Untergang der Monarchie, die Erste Republik, den Ständestaat, die Zweite Republik, den Zweiten Weltkrieg, also ein Ständestaat, Zweiten Weltkrieg, Zweite Republik. Er hat immer sein christlich-soziales Weltbild des Ständestaats gehabt und hat den Kaiser verehrt, bis zu seinem Tod. Über die nationalsozialistische Ära wurde zu Hause nicht gesprochen. Das haben wir abgelehnt, das war nicht in Ordnung. Schluss aus, Punkt. Und er hat auch in seinen Schriften sich nie darüber ausgelassen. Und man hätte auch keine Diskussion mit ihm darüber anfangen können. Wir haben es nicht versucht, klarerweise, aber es wäre vollkommen unmöglich gewesen, mit ihm darüber zu reden. Bei solchen Dingen, da hat er Mauer gemacht und da hat er abgeblockt.
Weil auch als Sie jetzt gesagt haben, 1939, ich dachte sofort dann in irgendeiner Form an eine politische Dimension, aber
nein, das
mit der Heirat zu tun
haben. Das dürfte mit der Hochzeit zusammenhängen, das hat, glaube ich, keine politische Dimension.
Ja, das war nur ein Gedanke von mir. Guido Adler, der Begründer letztlich der österreichischen Musikwissenschaft, der Gründer der Denkmäler der Tonkunst in Österreich, war der Lehrer.
Ja.
Gibt es da Berichte?
Guido Adler wurde, ich sage jetzt vielleicht ein bisschen provokant, gottähnlich verklärt. Das war der Lehrer, das war der Musikwissenschaftler, der hat ihm den Zugang zur Renaissance-Musik verschafft, der hat ihm sein Dissertationsthema verschafft, der hat ihm bereits im Alter von 25 Jahren, im zweiten Studienjahr, am Institut als Bibliothekar angestellt und im Anschluss dann als Assistent angestellt. Novak hat zeitlebens ein hohes Andenken an Guido Adler bewahrt. Und er war am Anfang auch an den Ereignissen rund um Guido Adlers Bibliothek nach Adlers Tod beteiligt, weil er der Erste war, der damals gemeinsam mit Robert Haas in der Wohnung Adlers war und ein erstes kursorisches Inventar der Adlerbibliothek erstellt hat. Die weiteren Geschehnisse rund um die Bibliothek hat er nicht wahrgenommen, weil er da bei der Wehrmacht eingezogen war. Gut, aber die Geschichte rund um Adlers Bibliothek, ich glaube, die ist Thema für einen eigenen Abend.
Ja.
Das ist ein sehr heikles Thema.
Ja.
Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass Novak jemals über dieses Thema gesprochen hat. Was ihm gegen einen Strich gegangen ist, wurde verschlossen.
Und da konnten Sie im Zuge Ihrer Recherchen ein paar Dinge knacken, die Sie interessiert haben?
Ja. Ich habe zum Beispiel Folgendes geknackt. Ich habe in seinen Unterlagen immer wieder gefunden, eine Vorlesung im Volksheim Otterkring, eine Vorlesung in der Volkshochschule Simmering, ein Vortrag in der Urania, mhm, und ich konnte das nicht einordnen. Wie gehört das alles zusammen? Und habe mich an eine Bekannte gewandt, die Erwachsenenbildnerin in der Volkshochschule ist, und habe gesagt, du, die und die Situation, kannst du mir da weiterhelfen? Und die ruft mich nach einer halben Stunde zurück und sagt, du, pass auf, geh auf die Homepage vom Archiv der österreichischen Volkshochschulen, gib dort Leopold Novak ein und schau, was passiert. Und das habe ich gemacht. Ja, ich war im ersten Moment ein bisschen sprachlos. Herausgekommen sind für die Zeit von 1924 bis 1946 insgesamt 66 Kurse und Vorträge, die Novak in der österreichischen Volksbildung gehalten hat. Und davon hat niemand was gewusst. Hm. Ich kann mich nur erinnern, ich habe damals meinen Bruder angerufen und gesagt, du, pass auf, mach das. Homepage österreichische Volkshochschulen, gib ein, Leopold Novak, und schau, was passiert. Und es hat keine 2 Minuten gedauert, hat er mich angerufen und gesagt, auf was werden wir noch alles drauf kommen. Nicht? Also das haben wir geknackt. Ja, und wir haben noch etwas in persönlicher Hinsicht geknackt. Er hatte in den 30er Jahren ein sehr enges Verhältnis zu einer damals berühmten Konzertsängerin, nämlich zu Erika Rokita. Und das ist deshalb interessant, weil wir die Frau gekannt haben. Die hat zum engen Freundeskreis meiner Eltern gehört. Die war bei den Treffen dieser Runde immer wieder dabei. Eine kleine alte Dame, meistens schwarz gekleidet. Das war die Erika Rokita. Für uns die Tante Iki, und wir haben eigentlich, ja, wir haben die in dieser Runde wahrgenommen, und wir haben also nur irgendwann einmal gehört, dass die einstens schön gesungen hat und eine schöne Sopranstimme hatte. Und aus den Tagebüchern hat sich erschlossen, dass die beiden in den 30er Jahren ein sehr enges Verhältnis gehabt haben, das auch niemand gewusst hat. Mhm. Ja, solche Dinge sind durchaus zutage getreten. Mhm, mh. Das ist auch im Buch beschrieben, unter dem Titel Eine musikalische Seelenverwandtschaft bin ich dem nahe auf den Grund gegangen.
Mhm. Und haben Sie, bevor das Buch veröffentlicht wurde, mit dem Rest der Familie Rücksprache gehalten, ob es in Ordnung ist?
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich.
Ist, glaube ich, notwendig.
Nein, auf jeden Fall. Das hat mein Bruder zu lesen bekommen, das hat mein Mann gelesen.
Ja.
Meine Tochter hat, glaube ich, kurz hineingeschaut, die hat das Manuskript nicht zur Gänze gelesen. Ja, natürlich habe ich. Mhm. Auch natürlich während der Arbeit hat es laufend Gespräche gegeben, wenn wir darüber diskutiert haben, woran ich gerade arbeite oder was ich gefunden habe. Und das waren sehr fruchtbringende Diskussionen.
Mhm. Mhm. Gut, ich werfe jetzt einmal einen Blick ins Publikum, ob es Fragen, Anregungen, Ergänzungen. Ja, bitte. Das Mikrofon, bitte. Sie sind der Bruder von Frau Geier.
Ich bin nicht zufällig verwandt, sondern ganz bewusst. Da schon ein paar Takte Humor angeklungen sind, möchte ich dem noch ein bisschen was hinzufügen. Und die Frage, war es nur Anton Bruckner, Herr Novak? Teil beantworten, nein, war es nicht. Es waren auch einige ältere Damen dabei. Damit kein Missverständnis aufkommt, ich muss nur sagen, unser Vater war ein begnadeter Witwenjäger. Aber wie das? Ja? Und ich habe ihn mit dem Auto jeweils zum Ort der Begierde geführt. Das war also Beitragstäter. Nein, der Vater war ganz einfach hinter den Nachlässen bekannter österreichischer Komponisten, um die von den jeweiligen Witwen für die Musiksammlung und die österreichische Nationalbibliothek zu erwerben. Mhm. Ich erinnere mich düster, ich war damals 18, 19 Jahre alt, habe gerade den Führerschein gehabt, das war also 1964, 65. Ich erinnere mich düster, alles andere vergessen, an die Namen Josef Beppo Marx und Emil von Resnicek. Resnicek vielleicht deshalb auch, weil der Vater über den ein Buch geschrieben hat, gegen den Strom. Und das mit dem Autofahren hat mich auch damals in der damaligen Zeit Bruckner näher gebracht. Meine Schwester hat es ja schon erwähnt, der Vater hatte keinen Führerschein. Es war eigentlich ein gutes Zusammentreffen, dass er sich nie im Verkehr bewegen musste. Das wäre nicht so glatt gegangen wie die Musikwissenschaft. Und da habe ich ihn herumgeführt, teils die Mutter, teils ich, und bin so relativ früh in die Orte Windhag, St. Florian, Ansfelden, Seitenstetten, Kremsmünster und so weiter gekommen, habe diese Orte alle kennengelernt, habe dann mit dem Vater meistens mit dem Prälaten oder Abt an der privaten Tafel gespeist, was mich sehr beeindruckt hat, und habe in dem Zuge auch in Seitenstetten, in Kremsmünster, hat mich als Techniker begeistert, die physikalische Sammlung in der Sternwarte. Die erste und bis dato höchste Sternwarte Österreichs mit 72 Metern. Da hat mich ein Pater geführt und mir das alles erklärt. Ja, so kam ich zu Bruckner. Könnte man das fast titulieren. Nur, um weiter einzudringen, hat es bei mir nicht gereicht. Ich habe absolut kein musikalisches Verständnis. Ich habe einmal im Volksschulalter Klavier spielen lernen sollen müssen. Und ich sollte dann jeden Tag eine Stunde üben. Und diese Stunde hat sich so abgespielt. Ich hatte damals, entschuldigen Sie den Ausdruck, einen spontanen Blasenkatar. Ich musste 12 Mal in der Stunde hinaus und wieder herein. Ja? Das Klavierspiel wurde als akustische Zumutung dann eingestellt. Und haben wir aufgehört. Es war besser so. Ich war auf anderen Gebieten ein bisschen begabter. Danke für die Aufmerksamkeit.
Danke sehr. Okay. Die Schwester will was
dazu
sagen.
Darf ich dazu einhaken? Zum Witwenjäger. Thomas Leibniz, der jetzige Leiter der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, hat mir erzählt, Leopold Novak hat sich beim Begräbnis von Hans Pfitzner an die Witwe herangemacht.
Das heißt, er hat seinen Dienst wirklich sehr ernst genommen.
Er hat seinen Dienst sehr ernst genommen. Er hat bereits beim Begräbnis von Hans Pfitzner die Witwe um den Nachlass angesprochen. Also da war er schon sehr genau. Auf der andererseits, bitte, wenn wir dabei sind, er hat den Nachlass von Hans Pfitzner angekauft, er hat den Nachlass von Josef Marx angekauft, er hat den Nachlass von Egon Welles angekauft. Egon Welles ist insofern interessant für mich, als einmal die Witwe von Egon Welles bei uns zum Mittagessen war, eingeladen war. Und diese Frau hat mich unheimlich fasziniert, weil sie erzählt hat, dass sie in St. Pölten beim Starsky Skifahren gelernt hat. Das war interessant. Also, diese Nachlässe hat er angekauft. Allerdings, er hat sich geweigert, den Nachlass von Anton von Webern anzukaufen. Was?
Weiß man nicht warum?
Er hat gemeint, diesen Schmarrn kauft er nicht an. Meines Erachtens, bitte, steht das einem Direktor der Musiksammlung, dessen Aufgabe es ist, diese Dinge anzukaufen, nicht gut an, aber es war so. Mhm, er hat sich geweigert, das anzukaufen. Mhm.
Spielt sozusagen eine sehr starke persönliche Einschätzung von
Richtung. Ja, absolut.
Und ich meine, ich finde es auch gut, wenn Sie sagen, dass das eigentlich einem Direktor nicht anstehen würde. Das finde ich ein gutes und objektives Statement. Nein. Weil der Weber-Nachlass ist hochwichtig.
Ja, absolut. Der ist absolut wichtig, aber er hat nicht. Ja, an den Ankauf... beziehungsweise den Nachlass von Josef Marx habe ich auch noch einige Erinnerungen, das war 1964 etwa. Da hat er in der Wohnung von Josef Marx Ordnung gemacht.
Der Traungasse.
Ah ja?
In Wien, ja. Ah, ja? Okay, also ich weiß, Josef Marx hatte lange Zeit in der Traungasse in Wien gelebt. Ja.
Das weiß ich nicht. Er ist da immer sehr verstaubt nach Hause gekommen. Nämlich verstaubt im wahrsten Sinn des Wortes, weil das alles aus den Bibliotheksregalen ausgeräumt wurde und er hat da auch immer ziemlich gestöhnt dabei, aber der Nachlass war wichtiger als die Sauberkeit, die hat man nachher wieder herstellen können. Das hat er durchgezogen. Hm. Vielleicht etwas noch, was auch interessant ist. Er hat im Jahr 1964 zum 100. Geburtstag von Richard Strauss ein Faksimile der Schlussszene des Rosenkavaliers herausgegeben. Und da ist er mit dem originalen Autograph vom Rosenkavalier unterm Arm in der Straßenbahn nach Hause zum Mittagessen gefahren, hat gegessen, hat das Rosenkavalier-Autograph wieder unter den Arm genommen und ist in die Druckerei gefahren. Das kann man sich heute einfach nicht mehr vorstellen. Aber das hat damals überhaupt niemanden gestört. Ein Ereignis fällt auch in seinen Verantwortungsbereich. Und das ist die tragische Geschichte um die letzte Seite des Mozart-Requiems. Das Mozart-Requiem wurde 1958 zur Weltausstellung nach Brüssel geschickt. Das wollte damals der Generaldirektor der Nationalbibliothek, Novak, wollte das absolut nicht. Er hat gesagt, das ist viel zu gefährlich und das kann man also nicht riskieren. Es ist aber trotzdem passiert. Man hat auf eine Versicherung verzichtet und man hat auf eine zweite Begleitperson verzichtet. Man hat einfach die Kiste mit irgendjemandem nach Brüssel geschickt. Der Rücktransport hat sich so abgespielt, dass diese Kiste mit dem Autograph in der österreichischen Botschaft in Brüssel 2 oder 3 Tage lang unbeaufsichtigt gestanden ist. Dann ist Direktor Stumpfoll, der Generaldirektor, vorbeigekommen, hat diese Kiste genommen und hat sie nach Wien zurückgebracht. Novak hat die Kiste auf seinem Schreibtisch gefunden, sie aufgemacht, hat angefangen, sie durchzublättern und musste feststellen, dass aus der letzten Seite des Mozart-Requiems die rechte untere Ecke herausgerissen war. Nämlich jene Ecke, auf der die angeblich letzten Schriftzüge Mozart standen, nämlich Quam Olim DC, also der Capo zur Quam Olim Fuge. Das hat gefehlt. Wie es ihm dabei gegangen ist, das kann ich mir ungefähr vorstellen, aber gesprochen hat er auch darüber nicht. Und das ist damals eine sehr, es ist auch im Buch beschrieben, eine sehr merkwürdige bzw. österreichische Vorgangsweise gewählt worden. Man hat die Sache vertuscht.
Ich wollte gerade fragen, ich weiß es jetzt auch nicht, ob das öffentlich irgendwie kommuniziert wurde.
Ja, ist es. Am 31. Oktober 1958 hat Novak diesen Lapsus entdeckt. Am 1. Februar 1959 war die erste offizielle Mitteilung in der Zeitung Express. Es weiß niemand, wie die Information dorthin gekommen ist. Vermutlich hat Novak irgendwann einmal mit irgendjemandem darüber gesprochen und der hat das dann verwendet. Und dann hat das eingesetzt, was wir an österreichischen Vertuschungsmechanismen kennen. Man hat das heruntergespielt und ja, es wurde Anzeige erstattet und die wurde dann im Jahr 1960, wurden die Nachforschungen eingestellt. Also es ist da nie das. Und es ist hochinteressant, es gibt eine Stellungnahme von Novak zu diesen Ereignissen, wie es dazu gekommen ist. Die wurde nicht veröffentlicht und in dieser Stellungnahme sind gut ein Drittel seines Textes durchgestrichen. Man kann das nachvollziehen, ich habe das auch im Buch abgebildet, das kann man recht gut nachvollziehen. Es ist nicht bekannt, wer diese Striche durchgeführt hat und ich kann mir vorstellen, dass also aufgrund dieses Textes eigentlich eine Veröffentlichung dann seitens der Nationalbibliothek nicht gestartet wurde. Und diese Dinge finden sich halt alle im Nachlass, die man dann so durchwassert und durchforstet.
Ich habe eine ganz einfache Frage. Wie alt ist Ihr Vater geworden?
Mein Vater wurde 86 Jahre alt.
Wann ist er gestorben?
1991, am 27. Mai 1991.
Aha, also ist noch gar nicht so lange her, gell?
27 Jahre, ja.
Das ist keine Zeit.
Ja. Es ist keine Zeit, ja, bitte.
Noch eine Frage? Gut. Hier ist eine Frage. Sehr gern, der Herr.
Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht zu den Bildern
komme. Aber das kriegen wir noch.
Das ist eigentlich keine Frage in dem Sinne, sondern eigentlich, wie kam ich zu Bruckner? Ein kurzes Statement, also er gehört zu meinen Lieblingskomponisten, aber nicht schon seit längerer Zeit, sondern eigentlich erst seit den 90er Jahren. Vor 71 habe ich in der Diesterweg-Schule damals, also mit dem Bruckner-Orchester, die 7. Sinfonie von Bruckner gehört und vorher war das Trompetenkonzert von Haydn, das ist in Es-Dur. Das ist Trompetenkonzert, super. Nur ein Bruckner, das wird auch über mich ergehen sozusagen. Ja, und inzwischen ist aber der Bruckner, speziell die 5. Sinfonie, mein Highlight eigentlich geworden. Stelle ich über jede Komposition, die ich kenne, die 5. von Bruckner. Aber der Name Bruckner wurde eigentlich schon in meiner Kindheit irgendwie erwähnt. Und zwar, ich war Ministrant Anfang der 60er Jahre. Unser Pfarrer war der den Bruckner persönlich gekannt hat. Er ist 1877 geboren und 1971 gestorben. Und er hat immer geschwärmt von Bruckner, also was der für ein Mensch war. Und eine andere Begebenheit, wo eigentlich auch wieder Bruckner reagiert hätte. Da hat es Neujahrskonzerte gegeben, Anfang der 60er Jahre im Fernsehen mit Willy Boskowski. Und da haben auch mehr oder weniger hübsche Balletttänzerinnen getanzt. Und eine Predigt natürlich nächsten Sonntag dann von dem Herrn Pfarrer war dann die, das ganze Neujahrskonzert wurde verschandelt durch die schamlosen Auftritte dieser Balletttänzerinnen. Ganz verschandelt. Könnte auch von Bruckner gewesen sein, von seinem Freund in der Jugendzeit. Also, ja, soweit.
Gut, danke sehr.
Ich habe da noch ganz, ganz Wesentliches vergessen. Ja, bitte. Ja, ich möchte jetzt also noch einen ganz wesentlichen Punkt anbringen, nämlich Anton Bruckner anderen Menschen nahe zu bringen. Ich habe Kontakt bekommen zum Herrn Professor Ryuichi Higuchi, Musikwissenschaftler, Dirigent in Tokio. Und der hatte sich zum Ziel gesetzt, aus der Aufsatzsammlung über Anton Bruckner, die der musikwissenschaftliche Verlag zu Nowaks 80. Geburtstag erstellt hat, einige Aufsätze ins Japanische zu übersetzen. Ich habe dieses Buch dann zur Ansicht hier. Ich habe mit dem Herrn Kontakt bekommen, er spricht perfekt Deutsch, er hat in Deutschland Musikwissenschaft studiert. Wir haben gemeinsam die Liste der Aufsätze angeschaut, durchbesprochen. Ich habe ein paar Ratschläge gegeben, was vielleicht weggelassen werden kann oder was unbedingt hinein sollte. Es war eine sehr fruchtbringende Zusammenarbeit. Er hat mich gebeten, dann das Vorwort zu diesem Buch zu schreiben, was ich mit Freude getan habe. Und eines Tages hielt ich Leopold Nowak auf Japanisch in Händen. Also, es besteht durchaus Interesse, Bruckner über Europa hinaus den Menschen nahezubringen. Was ich leider nicht weiß, ist, wie die Wirkung dieses Buches auf japanisches Publikum war.
Sehr gut.
Hier kommt eine.
Bitte.
Ja, wenn ich darf, würde ich gerne noch einen kleinen Schwank aus dem Leben von Leopold Nowak beitragen. Ich muss dazu sagen, ich bin besagter Mann der Frau Christine Geier, der mehrfach in der Geschichte vorgekommen ist. Aber die Geschichte ist eigentlich viel älter. Wir sind zwar schon seit 46 Jahren verheiratet, aber entstanden ist das Ganze dadurch, dass ich mit dem damals noch Peter Nowak, jetzt Dr. Nowak, gemeinsam in die Mittelschule gegangen bin.
Ah.
Und ich war sozusagen, ja, wir waren eng befreundet und ich bin bei der Familie Nowak ein- und ausgegangen zu einer Zeit, da wusste ich gar nicht, dass der Peter eine Schwester hat. Das hat sich erst im Laufe der Zeit herausgestellt. Es war selbstverständlich, wenn ich einfach am Nachmittag da war, dann bin ich zum Nachtmahl geblieben und bin dort ein- und ausgegangen. Es war wie, als ob ich zu Hause gewesen wäre. Das ist aber eigentlich nicht das Wesentliche, was ich erzählen will. Meine Frau hat darauf hingewiesen, dass merkwürdigerweise mein Schwiegervater plötzlich aufgehört hat, selbst zu musizieren. Und nun muss man die Situation ein bisschen kennen. Es war im Anschluss an das Esszimmer, war sein Arbeitszimmer. Und dieses Arbeitszimmer war dominiert durch einen Flügel. Ein Bösendorfer Flügel. Und zwar, wenn ich recht, bitte korrigiere mich, wenn ich recht informiert bin, nicht irgendeiner, sondern es war der Flügel des einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein, der auf rätselhafte Weise in sein Büro gekommen ist. Und dieser Flügel hat das ganze Büro dominiert. Dazu muss man auch sagen, es war für uns Kinder kein Problem. Wenn der Novak-Vater nicht zu Hause war, durften wir uns dort aufhalten, im Arbeitszimmer ein- und ausgehen. Da gab es eine Sitzgarnitur, da konnten wir uns hinsetzen. Nur wenn er da war, war das Zimmer strikt tabu. Da durfte niemand hinein. Und das Einzige, was man hineinschauen konnte, war, wenn er die Tür aufgemacht und herausgekommen ist. Das Interessante ist aber das. Es stand in seinem Arbeitszimmer eben ein Flügel, aber in den 15 Jahren, die ich dort ein- und ausgegangen bin, ungefähr bevor wir dann zueinander gefunden haben, habe ich meinen Schwiegervater kein einziges Mal auf diesem Flügel spielen gehört. Der war nur ein sozusagen Versatzstück, das hat sehr eindrucksvoll ausgesehen, und wenn der Besuch gekommen ist, ins Arbeitszimmer gekommen ist, war klar, das ist ein bekannter Musiker, ein Musikforscher, war klar, dass der ein Musikinstrument und nicht irgendein Musikinstrument hat. Aber selber gespielt hat er darauf nie. Es war überhaupt ein einziges Mal im Leben, dass ich meinen Schwiegervater spielen gehört habe. Und das war auf einer Orgel in der Kirche in Spital am Büren. Da hat er sich plötzlich von der Gesellschaft davongestohlen, hat sich auf die Orgel hinaufgeschlichen und hat auf der Orgel gespielt, muss man allerdings sagen, in einer Art und Weise, die mir unvergesslich geblieben ist.
Danke sehr, danke. Bitte, da kommt noch eine andere Family Story.
Darf ich zu dem Flügel, es war ein Konzertflügel, glaube ich, mit
2,20
Meter
ja.
Länge,
ja.
Also
ja.
Ein Unding.
Das ist kein Unding. Ja. Ich bin Pianistin. Nein, sorry. Ich weiß.
Vaters Tod, Aufarbeitung des Nachlasses, die Bibliothek war ja nicht ganz ohne. Das waren zwei Wände, 4x5 Meter, zweireihig gestellt. Also da gab es zu arbeiten. Aber der Flügel, was machen wir damit? Nicht? Und ich habe das mit meiner Mutter übernommen und wir haben bei Bösendorfer angefragt, ob sie den Flügel rückkaufen würden. Bösendorfer hat ein Angebot gemacht über 5.000 Schilling. Da haben wir ein bisschen hin und her gezweifelt und haben gesagt, das ist also nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Und dann sind wir draufgekommen, dass da der Schriftzug Wittgenstein drinnen ist im Rahmen. Ja? Und haben damit beim Wien-Museum am Karlsplatz, damals hat es noch geheißen, Historisches Museum der Stadt Wien,
ja,
angefragt. Und da wurden spontan 35.000 Schilling geboten. Was glauben Sie, wie wir uns entschieden haben?
Ja.
Der Flügel stand dann ein paar Monate als Neuerwerbung im Foyer, gleich beim Eingang, und ist dann in die Musikaliensammlung gekommen. Also zufällig draufgekommen, Schriftzug. Und das konnte auch in den Auftragsbüchern von Bösendorfer nachgewiesen werden, dass das an Paul Wittgenstein gegangen ist, der Flügel, aufgrund der Auftragsnummer.
Danke. Ich habe. Bitte, hier ist noch eine Frage. Warten Sie ein bisschen.
Moment.
Warten Sie ein bisschen. Ins Mikro. Ja,
ja.
Es wird aufgezeichnet und sonst verlieren wir das.
Eine kleine Bemerkung zu den Äußerungen von Ihnen, Herr, lieber Schwiegersohn, wenn ich so sagen kann, von Herrn Novak. Ich war einige Male zu Gast in der Wohnung. Und da ist meines Wissens, ich hoffe, dass ich mir das nicht eingebildet habe, der Herr Dr. Novak zum Flügel gegangen und hat mir und hat uns, ich bin nicht allein dort gewesen, vorgespielt, wie eine, welche, könnte nicht mehr sagen, in welchem Zusammenhang, aber was für ein Motiv er da festlegt in dieser, oder feststellt in diesem oder jenem Satz seiner Symphonie und dass er dafür ein Problem gehabt hat bei der Ausarbeitung. Ich weiß nicht, es sind da einige auch da, die die Wohnung besucht haben, aber ich kann mich sicher erinnern, dass das mindestens ein, zweimal geschehen ist und vielleicht sogar öfters. Noch etwas Zweites, weil ich beim Wort bin, aber es kommt was anderes. Ich habe den Eindruck gehabt, es ist ein bisschen, haben Sie das zum Ausdruck gebracht auch, ich habe den Eindruck gehabt, dass Herr Robert Nowak auf keinen Fall psychologisch an Bruckner herangehen wollte. Und auch gar nicht glücklich war, wenn man das tat. Heutzutage ist es ja ganz, ja, heutzutage vielleicht in den letzten Jahrzehnten üblich geworden, dass man bei allen Künsten, auch bei den auf literarischem Gebiet, die psychologische Deutung und Interpretation forciert hat. Und da setzt meiner Meinung nach Hofrat Nowak einen Schlussstrich oder lässt er den Schranken nieder. Brucknas Leben hatte einige Szenen, die man psychologisch sofort untersuchen möchte. Nicht? Was hat der da doch für Sonderbarkeiten gehabt? Nicht? Das muss man psychologisch, das verlockt einen dazu. Das wollte Hofrat Nowak nicht. Und ich glaube, dass ich ihn da richtig interpretiert habe.
Ja, absolut.
Ja, Sie haben darauf ja ein bisschen hingewiesen, ja, mit dem Wort.
Ja,
Ich lasse mir meinen Bruckner nicht verringern.
Ja. Nicht verringern.
Ich weiß nicht, ich kenne diesen Text nicht. Wissen Sie, was der Inhalt des Textes ist
von Erwin Ringel? Ja, ich kenne den Vortrag, ich hab den Aufsatz und ich hab den auch gelesen. Mhm. Ringel geht hier sehr behutsam vor. Conclusio ist, dass Bruckner war ein Neurotiker. Nach heutigem Verständnis war Bruckner das, was man heute einen Neurotiker bezeichnet. Und damit hat er wahrscheinlich auch recht. Aber das wäre unmöglich gewesen, da haben Sie recht, das wäre unmöglich gewesen, dem Vater das nahezubringen.
Ja.
Ja. Eine Zähltik, er hat überall zählen müssen, wie viele Fenster, wie viele Gesimse und so weiter.
Aber etwas möchte ich noch sagen zu Ihrem ersten Thema, das Sie in Spielen gehört haben. Ich habe im Zuge der Recherchen natürlich auch zahlreiche Interviews geführt mit Freunden, Wegbegleitern, Freunden der Familie, auch mit der Familie Forster, mit Dr. Fock, mit Wissenschaftlern, die ihn begleitet haben und natürlich auch mit der Familie. Und da hat sich herausgestellt, dass Nowak bisweilen gar kein so stiller Mensch war. Denn er hat außerhalb der Familie Dinge erzählt, von denen ich ehrlich gestanden nie erwartet hätte, sie von Dritten wieder zu hören. Er hat Dinge aus persönlicher Sicht erzählt über die Familie. Er hat zum Beispiel erzählt, dass er richtige Freude mit seinen drei Enkeltöchtern hatte. Meine Tochter, bitte? Er hat uns gesagt, er hat erzählt, dass er riesige Freude mit seinen drei Enkelkindern hatte. Die älteste Enkeltochter hat gemeint, das ist sozusagen hochinteressant, weil der hat mit seinen eigenen Kindern nichts anfangen können. Was hätte er denn mit seinen Enkelkindern anfangen sollen? Ich habe wirklich vieles gehört und das passt genau da hinein. Gästen, die nicht zur Familie gehören, hat er sich mehr geöffnet, als er der Familie zum Beispiel geöffnet hat.
Was würden Sie denn sagen, was Ihr Vater zum Buch sagen würde?
Ja, die Frage haben wir uns oft gestellt und über die habe ich oft nachgedacht. Ich glaube eigentlich nicht, dass er sehr begeistert gewesen wäre, auf der einen Seite. Dass sich jemand seiner Arbeit annimmt, das hätte ihm vielleicht gefallen. Aber vielleicht wäre jener Satz zum Tragen gekommen, den er immer dann verwendet hat, wenn er einer Situation gegenübergestanden ist, die nicht ganz in sein Weltbild gepasst hat, die er aber nicht verändern konnte. Da hat er nämlich meistens gesagt, es geht schon alles richtig. Es geht schon alles richtig. Vielleicht hätte er das zu diesem Buch auch gesagt, ich weiß es nicht.
Sie sind auf jeden Fall zufrieden damit.
Ich bin zufrieden, ich habe große Freude damit. Ja. Ich habe jetzt noch eine kleine Ergänzung zu den Tagebüchern. Ich habe da jetzt eine Eintragung des 14-Jährigen. 14 Jahre alt war. 21. Juni 1918. Um 6 Uhr im Musikvereinssaal hineingegangen. Zuerst zu Herrn Romagnoli gegangen wegen einer Karte, dann stebert er. Um 7 Uhr Beginn. Erstens, 8. Symphonie, sehr schön aufgeführt. Zweitens, 9. Symphonie mit Chor. Jedes Instrument hat man deutlich herausgehört. Es waren halt die Philharmoniker. Weingartner hat sehr fein dirigiert, auswendig. Nicht enden wollender Applaus. 14 Jahre alt. Absolut nicht notwendig, dazu zu schreiben, von wem diese beiden Symphonien waren, denn das ist selbstverständlich, das kann nur Beethoven sein. Das muss ich nicht dazu schreiben. Und so in der Richtung sind also auch die Tagebucheinträge.
Weil Sie jetzt auch das Buch in Händen haben, ich möchte unbedingt darauf hinweisen, dass man das Buch über die Zettel, die hinten am Tisch aufliegen, erwerben kann. Frau Geier wird diese Zettel einsammeln und dann an den Verlag weitergeben. Das Buch trägt den Titel Leopold Novak, Wissenschaftler, Lehrer und Musiker. Und ich will es jetzt nicht davon abhalten, da noch reden, aber es ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Und ich dachte, es ist ein guter Zeitpunkt jetzt. Also hinten am Büchertisch liegen diese kleinen Zettel. Da kann man das ausfüllen und Sie sind dann zu lieb und geben das an die Frau Geier weiter. Sie wollten noch was lesen?
Nein, ich habe jetzt da an sich nichts mehr lesen.
50 Euro.
Bitte? Wollten
Sie? Ist es noch möglich, die Fotos irgendwie zu zeigen?
Ja, das wäre vielleicht...
Das wäre schon schön, wenn man auch ein Bild, oder wenn man noch Bilder hätte. Wenn das vorher gegangen ist, vielleicht ist nur was verstellt.
Ja, genau.
Klick. Ja, danke.
Kurz ein paar Erklärungen dazu. Das ist eine Zeitungsnotiz aus dem Jahr, jetzt habe ich das Jahr 1921. Ankündigung einer Kirchenmusik in der Franziskanerkirche. Und da steht etwa in der Mitte Graduale und Offertorium von Leopold Novak. Ich habe diese Notiz gefunden zum ersten Mal in einer von meinem Bruder erstmals zusammengestellten Sammlung von Briefen, Dokumenten und Notizzetteln. Und ich bin über dieses von gestolpert. Denn Leopold Novak war kein Komponist. Definitiv nicht. Alles, was ihm nach, die paar Nummern, die im Nachlass als eigene Kompositionen angeführt sind, sind Übungen zu Kontrapunkt- oder Harmonielehre. Das heißt, das kann nur heißen, dass er an der Orgel improvisiert hat. Ja, da war der Knabe 17 Jahre alt. Das ist ein Beispiel seiner Kurrentschrift. Seine Kinder konnten die Kurrentschrift nicht lesen. Denen hat er die Briefe in Lateinschrift geschrieben. Nur die waren oft nicht leichter zu lesen als das, denn die sind so rübergekommen.
Das ist aber sehr lieb.
Novak am Klavier, eine Karikatur von einem Schulkollegen vermutlich, circa 1920. Die Burg Kreuzenstein, historische Serenaden. Burg Kreuzenstein nahe bei Wien, hinterm Biesamberg. Nein, die gibt es heute nicht mehr, die gibt es schon lange nicht mehr. Nein, leider, ja. Bei Korneuburg, ja. Ja, das ist Novak an der Orgel. Das ist in Holland aufgenommen, während eines Holland-Urlaubes. Hier vertieft er sich in das Orgelspiel. Und eine Bruckner-Büste von Franz Forstner aus Eichenholz, die er zum 60. Geburtstag von seiner Frau bekommen hat und die heute in unserem Besitz ist. Ja, das waren so ein paar Punkte. Von meiner Mutter, ja. Von meiner Mutter zum 60. Geburtstag bekommen hat.
Das ist schon wichtig, dass wir die Fotos gesehen haben, vor allem auch noch ihren Vater an der Orgel. Ich frage jetzt noch einmal, ob in der Publikumssituation noch Fragen sind. Bitte, das Mikrofon. Eine Sekunde.
Wie stand Leopold Novak zur Musikkritik? Überhaupt hat er die gelesen oder verfolgt oder hat er Kritiker gekannt? Seinerseits nicht.
Nein.
Das hat mich auf die Idee gebracht, weil Sie gesprochen haben von dieser Aufführung, der er mit 14 Jahren beigewohnt hat eben sich geäußert hat dazu.
Ja.
Hat er da eine zu Kritik überhaupt Musikkritik?
Das hat ihn nicht interessiert. Nein, Musikkritik hat ihn nicht interessiert. Er hat sich seine eigene Meinung gebildet. Okay. Wenn eine Bruckner-Symphonie nicht seinen Vorstellungen oder den Vorstellungen Bruckners entsprochen hat, konnte er sehr heftig werden. Wenn sie entsprochen hat, konnte er begeisterte Briefe an die Philharmoniker schreiben.
Mhm.
Das hat er schon gemacht, aber Kritiken hat er nicht gelesen.
Die hat es ja schon gegeben.
Ja, die hat es gegeben, aber die hat er nicht. Die hat er nicht gelesen.
Danke vielmals. Danke.
Ja. Danke sehr. Danke. Noch etwas? Nein. Bitte.
Ein Schlusswort vielleicht,
das
vielleicht gerade ans Ende passt. Mein Vater hat die letzten 8 Monate seines Lebens krankheitsbedingt im Sanatorium Reckerwinkel verbracht und in dieser Zeit ist mit seinem Einverständnis und seinem Wissen die Wohnung am Hammerlingplatz aufgelöst worden. Seine Bibliothek wurde geräumt. Das haben Mitarbeiter der Musiksammlung des Musikwissenschaftlichen Verlages Österreichische Akademie der Wissenschaften haben das durchgeführt und erst zu diesem Zeitpunkt ist das volle Ausmaß seines Nachlasses und seiner Schriften sichtbar geworden, das bis dahin in den Tiefen seiner Bibliotheksregale geschlummert hat. Es war die Bibliothek ausgeräumt, es waren nur die Bibliotheksregale mehr da. Die wurden abgebaut, im Vorzimmer zusammengelegt und er hat das gewusst. Er hat das telefonisch begleitet, er hat das gewusst und war mit allem einverstanden. Er hat auch gewusst, dass am Montag, den 27. Mai, zwischen 13 und 14 Uhr die Spedition kommt und diese Bibliotheksregale in die Nationalbibliothek bringt. 3 Tonnen Stahl. Am 27. Mai 1991 um 13 Uhr hat sich Novak zum Mittagsschlaf niedergelegt und ist nicht mehr aufgewacht. Er hat gewusst, sein Leben hat sich erfüllt, es gibt nichts mehr, es ist alles in guten Händen, ich kann gehen. Es war das Alter. Ja.
Gut, in diesem Sinne haben wir eigentlich auch ein Leben schön umspannt.
Ja.
Und ich danke Ihnen für die Einblicke, für das so empathische und gleichzeitig auch so fundierte Erzählen, für Ihre Offenheit.
Danke.
Und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit dem Buch.
Ja, danke.
Auch, dass so die Gedanken Ihres Vaters und die Welt Ihres Vaters dadurch einfach auch weiterleben kann. Zusätzlich zu den vielen Schriften und Werken, die es von ihm gibt.
Okay, danke.
Ich möchte noch, Sie werden gleich beklatscht auf jeden Fall, aber ich möchte noch auf den nächsten Salon hinweisen. Montag, 18. Februar, Was ist Kreativität? Ein Salon der Ermunterung. Niemand geringerer als Salonintendant Norbert Travöger wird diesen Salon bespielen. Also kommen Sie zahlreich. Und nun herzlichen Dank an Christine Geier und alles Gute.
Danke so much. Danke.